um nicht die Zeit zu vergeuden, sondern wirklich medizinisches Thema zu behandeln, werde ich mit meinem Vortrag jetzt beginnen. Das ist differenzierte Leitlinien zum Einsatz von Analgetika. Und was ich jetzt gestern noch akut dazu getan habe, ich werde ein bisschen auf die Nebenwirkungen der Opioide eingehen. Das habe ich jetzt zusätzlich dazu getan, nämlich auch Nebenwirkungen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Wir sind jetzt in der Situation, dass wir seit 30 Jahren eigentlich Schmerz hauptsächlich nach dem WHO-Stufenschema medikamentös behandeln. 30 Jahre ist die Frage, ob das immer noch aktuell ist. Es ist eigentlich nicht mehr aktuell, um das Ganze vorauszunehmen. Die WHO arbeitet auch schon seit 2 Jahren an einer neuen Version dieses Stufenschemas beziehungsweise an Richtlinien zur medikamentösen Therapie von Schmerzen. Es gibt erstaunlicherweise Richtlinien für Kinder von der WHO, relativ aktuell, aber nicht für Erwachsene. Und was vielleicht ein ganz wichtiger Punkt ist, 1986 wurde das ja kreiert unter dem Titel Why Not Freedom from Cancer Pain? Es ist um Krebsschmerzen gegangen und geht eigentlich immer noch um Krebsschmerzen. Es gibt eigentlich bis heute keine wirkliche Evidenz, dass das anwendbar ist für alle Schmerzen. Ich werde es Ihnen dann zeigen bei den Opioiden. Erst wie dieses Schema angewendet wurde, auch für nicht tumorbedingte Schmerzen, ist der Umsatz weltweit für Opioide explodiert. Weil wenn man alle Schmerzpatienten zusammennimmt, etwa 4-6% haben ihre Schmerzen aufgrund von Krebserkrankungen. Alle anderen haben andere Ursachen. Das ist natürlich auch für die Pharmaindustrie das viel wichtigere Klientel. Was ein bisschen zu bemängeln ist, auf jeden Fall an diesem Stufenschema, ist, dass die adjuvante Therapie nur so ein Schattendasein führt und dass die ganze Therapie abhängig ist von der Schmerzstärke, alleine von der Schmerzstärke. Und sollen wir uns nur an der Schmerzstärke orientieren? Ganz sicher nicht. Das werde ich Ihnen dann in den Folgenden näher bringen. Und was ganz, ganz schlecht ist, eben auch mit dem vermehrten Einsatz der Opioide wurde immer wieder vermittelt, kein Patient muss Schmerzen haben. Oder endlich schmerzfrei, die Aktion vom ORF voriges Jahr. Ich war froh über diese Aktion, dass Schmerz einmal Thema war im ORF im Herbst letzten Jahres. Aber das Thema endlich schmerzfrei war kontraproduktiv meiner Meinung. Und auch diese Aussage, kein Patient muss Schmerzen haben, ist nicht hilfreich, weil die Patienten dann Doktor-Shopping betreiben, weil sie suchen den Arzt, der sie schmerzfrei macht. Und die Patienten kommen ja teilweise mit diesen Artikeln, wo meistens es geht um Opiate. Warum bekomme ich das nicht? Und setzen auch die Ärzte unter Druck. Wenn man dieses Stufenschema so ein bisschen kritisch beleuchtet, ist vielleicht einmal ganz wichtig die Stufe 1. 1986 hatten wir keine Idee davon, was für Nebenwirkungen auftreten durch den Einsatz von Nicht-Opioid-Analgetika. Das war dann eine Publikation vom Lancet, relativ spät eigentlich, weil dass zum Beispiel Diclofenac kardiovaskuläre Nebenwirkungen hat, das war schon 2006 aus den Daten bekannt, wurde aber nie irgendwie beachtet, nämlich mehr als die Coxibe, was vaskuläre Nebenwirkungen betrifft. Also da gibt es Präparate wie die COX-2-Hämmer, Diclofenac, Ibuprofen ist knapp daneben, ist da vorbeigeschrammt, weil dieser Wert nicht über 1 ist. Aber dafür gastrointestinale Nebenwirkungen, Ibuprofen und Naproxen besonders hoch. Naproxen ist natürlich bei kardiovaskulären Erkrankungen vielleicht das Mittel der Wahl, aber es ist wahrscheinlich nicht möglich, Patienten über Jahre mit Nicht-Opioid-Analgetika zu therapieren, zumindest nicht mit NSAR. Vielleicht ist es viel wichtiger, nicht die Schmerzstärke zu beachten, sondern welcher Schmerz steckt dahinter. Wir haben ja Gott sei Dank ein Schmerzempfinden, das ist ja ganz eine lebensnotwendige Sinneswahrnehmung, ohne der wir überhaupt nicht überleben können. Schmerz ist die häufigste Ursache, warum Patienten medizinische Hilfe aufsuchen. Es ist ein Warnsignal, das ist unbedingt notwendig, es hat eine Schutzfunktion, wieder abgebildet. Es bedarf aber natürlich eines hohen Reizes, dass es als Schmerz wahrgenommen wird. Aber es gibt auch pathologische Schmerzzustände, wie chronische Entzündungszustände, wie die Nervenschmerzen, neuropathische Schmerzen und auch dysfunktionaler Schmerz. Sie werden sicher wissen, was damit gemeint ist, da die Fibromyalgie, es gehört aber auch der Spannungskopfschmerz zum Beispiel zu den dysfunktionalen Schmerzen und auch andere Entitäten. Wichtig ist, bei diesen pathologischen Schmerzzuständen reicht meistens ein niedriger Reiz aus und die Patienten empfinden Schmerz. Vielleicht als Beispiel bei der diabetischen Polyneuropathie, bei der schmerzhaften diabetischen Polyneuropathie, die Allodynie, dass die Patienten nicht einmal die Bettdecke aushalten. Oder Patienten mit einer Postzosteneuralgie, die kein Hemd oder kein irgendwas, was nur leicht ankommt, verursacht den Patienten Schmerzen. Wir sollten also unterscheiden, behandeln wir nozizeptive oder neuropathische Schmerzen. Es gibt natürlich auch Mischformen. Ich habe da ein paar Beispiele aufgelistet. Also zu den rein nozizeptiven Schmerzen gehören die Schmerzen aus dem rheumatischen Formenkreis, Osteoarthrose, Rheumatoide Arthritis, die viszerale Schmerzen gehören dazu, erstaunlicherweise Kopfschmerzen, es gehören ischämische Schmerzen dazu, Rückenschmerzen und Tumorschmerzen. Bei den sogenannten Schmerzzuständen mit Mixed Pain gehören wieder chronische Rückenschmerzen dazu, aber auch Tumorschmerzen haben das sehr oft. Und CRPS1, das wird Ihnen vielleicht jetzt nicht sagen, das heißt das komplexe regionale Schmerzsyndrom oder früher auch Morbus Sudeck genannt. Und dann gibt es rein neuropathische Schmerzen, die Postzosteneuralgie, die schmerzhafte diabetische Polyneuropathie, Patienten mit HIV. Es gibt zentrale Schmerzen nach Schlaganfall, bei MS zum Beispiel. Das CRPS2 wurde früher als Kausalgie genannt und auch Rückenschmerzen können rein neuropathisch sein. Und um Ihnen das ein bisschen zu zeigen, gerade Tumorschmerzen, das WHO-Stufenschema war prinzipiell nur für Tumorschmerzen gedacht. Nach neueren Untersuchungen etwa 40-50% der Tumorpatienten haben neuropathische Schmerzen. Das kann sein tumorbedingt, indem dass der Tumor irgendwo einwächst in Nervengewebe, in einem Plexus oder in einer Nervenwurzel. Oder aber auch paraneoplastisch, das kommt auch vor, also beim kleinzelligen Bronchuskarzinom zum Beispiel. Ganz, ganz wichtig, therapiebedingt, das wird nächstes Jahr ein großes Thema sein, der chronisch postoperative Schmerz, das kommt nicht so selten vor, bei großen Tumoroperationen, Strahlenschäden und, was noch ganz wichtig ist, nach Chemotherapien. Und wir werden immer mehr mit Patienten konfrontiert, die eigentlich von ihrer Krebserkrankung geheilt sind und trotzdem chronische Schmerzpatienten sind aufgrund der Therapie. Auch das ist ein Patientengut, das vor allem in Zukunft auf uns zukommen wird, weil viele Tumorerkrankungen sind Gott sei Dank entweder zur chronischen Erkrankung geworden oder sogar heilbar geworden. Also die Fortschritte sind großartig, aber die Patienten nehmen sehr wohl Schaden dran, auch in Richtung Schmerzen. Und es kann tumorassoziiert sein durch die Beeinträchtigung des Immunsystems, treten vermehrt zum Beispiel Erkrankungen wie ein akuter Herpes Zoster und eine Postzosterneuralgie auf. Und wie schaut es bei den Rückenschmerzen aus? Es gibt so einen tollen Fragebogen, den Pain Detect, und in Deutschland wurden über 8000 Patienten mit chronischen Rückenschmerzen nach diesem Pain Detect beurteilt. Und ein Score unter 12 bedeutet rein nozizeptiv, über 19 rein neuropathisch. Und wenn man sich das anschaut, haben mehr Patienten rein neuropathische Schmerzen als rein nozizeptive Schmerzen. Also nur ein Drittel der Patienten haben eigentlich rein nozizeptive Schmerzen. Alle anderen haben zumindest eine neuropathische Komponente oder sie steht sogar im Vordergrund. Und wenn man sich die Schmerzstärke bei diesen chronischen Rückenschmerzen Schmerzpatienten anschaut, das ist die gleiche Gruppe, dann sind die hauptsächlich neuropathische Schmerzen haben, ist diese rote Säule, haben die stärksten Schmerzen. Also neuropathischer Schmerz führt dazu, dass der Schmerz auch stärker wahrgenommen wird. Wie behandelt man neuropathische Schmerzen? Da gibt es auch einen ganz eigenen Algorithmus dazu. Der erste wurde 2005 von Finnerup in der Zeitschrift Schmerz oder Pain publiziert und der ist eigentlich immer noch relativ gültig. Also sobald nur eine fokale Neuropathie vorliegt, umschriebene neuropathische Läsion, wie zum Beispiel eine Postzosteneuralgie, sollte eine lokale Therapie primär verwendet werden. Es kann sein Versatis, in der Zwischenzeit hat auch Cudenza einen gewissen Stellenwert erlangt in dieser Therapie. Beides, also Versatis ist in Österreich am Markt, wird aber nicht vom Hauptverband bezahlt. Sollte es nicht fokal sein oder das wirkungslos, dann kommen Antidepressiva oder Antikonvulsiva als Mittel der ersten Wahl in Frage. Eventuell auch die Kombination dieser beiden Substanzen, Antidepressiva, Antikonvulsiva. Dann dezidiert das Tramadol. Das Tramadol wirkt nämlich auch über Noradrenalin in den absteigenden hemmenden Bahnen. Und dann die starken Opioide, welche da wirklich Vorteile haben, darüber kann man diskutieren. Eventuell das Buprenorphin und das neue, das Tapentadol, auch das heißt Balexia, ist in Österreich erhältlich, aber wird auch nicht bezahlt. Und dann kommen eventuell auch invasive Behandlungsoptionen in Frage. Wie wird in Österreich therapiert? Das ist eine Umfrage aus dem Jahr 2010 von Spectra. 56% der Patienten mit neuropathischen Schmerzen bekommen NSAR. Haben überhaupt keinen Stellenwert, kommen gar nicht vor in diesem Algorithmus. Also das ist sicher nicht richtig, an Patienten mit einer diabetischen Polyneuropathie ein Diclofenac zum Beispiel zu verschreiben. Der hat wahrscheinlich auch genug Kontraindikationen, die sollte man beachten vielleicht vom Diclofenac. Eine Substanz von der Stufe 1, da ist es nicht ganz geklärt. Alle, die sich mit Schmerzpatienten beschäftigen, haben das Gefühl, zumindest die klinische Erfahrung, die relativ wenig zählt in der Zeit von Evidence-Based Medicine, dass Novalgin relativ gut wirkt bei neuropathischen Schmerzen. Die Frage ist, wie komme ich jetzt drauf, hat der Patient neuropathische Schmerzen? Es gibt jede Menge Fragebögen dazu. Es gibt Testmethoden, die sind besonders aufwendig, die quantitative sensorische Testung. Das können ganz wenige Zentren in Österreich. Aber es gibt verschiedene Fragebögen, wie den PENDI-TEC, den ich schon erwähnt habe. Das ist hauptsächlich bei Rückenschmerzpatienten, aber dann gibt es noch den DN4, der relativ kurz ist, LANS, IDPEN und noch andere. Sind für den niedergelassenen Bereich wahrscheinlich viel zu aufwendig. Das schaffen wir nicht. Das ist viel zu aufwendig, das für den Patienten, das können zwar die Patienten ausfüllen, beim DN4 kommt dazu, dass man den Patienten auch ein bisschen untersuchen muss, aber man muss das Ganze dann auch auswerten und das ist etwas aufwendig. Wenn man sich aber anschaut, diese Fragebögen, was kommt in jedem Fragebogen vor? Das habe ich rot markiert, das ist Kribbeln und Ameisenlaufen, elektrisierend, einschießend oder brennend wie Feuer. Das kommt in jedem Fragebogen vor. Relativ oft kommt vor Taubheit, dass die Patienten sehr wohl Schmerzen haben, aber wenn man sie dort berührt, haben sie eine abgeschwächte Berührungsempfindung. Und das, was ich vorher beschrieben habe, diese Allodynie, diese Schmerzauslösung durch leichte Berührung, durch Kleidung oder Bettdecke. Und beim PENDI-TEC, der ja speziell für Rückenschmerzen eigentlich entworfen wurde, ist es die Schmerzausstrahlung, also radikulär in der Regel, in eine oder mehrere Körperregionen. Und je mehr dieser Zeichen oder Symptome Sie sehen, umso wahrscheinlicher ist es, dass der Patient einen neuropathischen Schmerz hat. Ja, ich habe Ihnen einen tollen Algorithmus vorgestellt und jetzt ist es aber so, dass erst vor kurzer Zeit auch im Lancet Neurology 2015 eine neue Studie publiziert wurde, wie wirksam sind diese Medikamente, die wir einsetzen zur Therapie neuropathischer Schmerzen. Und wenn man sich da anschaut, Pregabalin, das Mittel, das überall in allen Algorithmen vorkommt, eine Number Needed to Treat von 7,7. Also vor 10 Jahren hat man noch gesagt, das ist unwirksam. Wenn man Number Needed to Treat, das ist, wie viele Patienten muss ich behandeln, um bei einem Patienten eine 50-prozentige Schmerzlinderung zu erreichen. 7,7 ist eigentlich ein Wahnsinn. Andere Medikamente schneiden da theoretisch besser ab, theoretisch möchte ich nur sagen, zum Beispiel das Amitriptylin, das Saroden mit 3,6 oder das Tramadol mit 4,7, die starken Opiate überhaupt mit 4,3 und Botulinumtoxin mit 1,9. Allerdings muss man beachten, da sind etwa 1500 Patienten untersucht worden gegen Placebo-Patienten. Beim Botulinumtoxin sind es 42 Patienten. Also die Relevanz muss man in Frage stellen. Und aufgrund dessen wurde ein neuer Algorithmus quasi kreiert, nach GRADE, das Grading of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation. Und erstaunlicherweise hat wieder Pregabalin und Gabapentin eine starke Empfehlung gekriegt und ist weiter First-Line-Medikamente. Und von den Antidepressiven, die trizyklischen Antidepressiva und die neuen, die auf Noradrenalin auch wirken, das Duloxetin und das Venlafaxin zum Beispiel. Eine schwache Empfehlung, First-Line-Medikamente plus Tramadol und nur für periphere neuropathische Syndrome bzw. umschriebene, das Lidocain und das Capsaicin. Und schwach für die anderen Opioide, also Morphin, Oxycodon, auch nur schwach für Tapentadol. Und nur für periphere neuropathische Schmerzen und nur für Spezialisten das Botulinumtoxin. Und schwach gegen, das kann man jetzt leider nicht lesen, da wäre gestanden Cannabinoide, ich weiß nicht, warum man das jetzt nicht lesen kann. Und alles andere ist unklar. Aber es ist schwach gegen Cannabinoide. Cannabinoide ist ein dauernd Thema jetzt in den Medien und es wird total überbewertet. Damit möchte ich das vielleicht so abhandeln, wir können gerne darüber diskutieren auch. Ja, aufgrund dieser ganzen Studien, die wir da haben und Algorithmen, gibt es verschiedene Guidelines. Und man soll sich ja jetzt als Mediziner unbedingt an Guidelines halten. Zum Beispiel hat man das herausgesucht, die schmerzhafte diabetische Polyneuropathie. Von verschiedensten Gesellschaften, also Österreichische Diabetesgesellschaft, Deutsche, Österreichische Gesellschaft für Neurologie, die Europäische Federation der Neurologen und das ist die Internationale Schmerzgesellschaft, Wenn man es jetzt anschaut, es steht überall das Gleiche drinnen. Es sind die trizyklischen Antidepressiva drinnen, es ist das Duloxetin drinnen, es ist das Pregabalin drinnen, teilweise ist es Tramadol oder andere Opiate drinnen. Nur in Österreich ist die Alpha-Liponsäure drinnen, da gibt es nämlich überhaupt keine Evidenz dafür, dass das gegen schmerzhafte diabetische Polyneuropathie wirkt. Das ist aber nur in Österreich drinnen. Ja. Und dann gibt es den Herrn Andrew Moore, der macht die ganzen Meta-Analysen in Oxford und der hat sich das jetzt einmal dann angeschaut von diesen Studien. Ich weiß nicht, ob Sie es gut lesen können, aber ich werde Ihnen das Wichtigste davon sagen. Da geht es um die diabetische Polyneuropathie. Und der hat sich angeschaut, aber es geht, ganz wichtig, es geht um eine 50-prozentige Schmerzlinderung. Und das ist hochgegriffen bei neuropathischen Schmerzen, da kommen wir dann noch zurück auf das Ganze. Aber um eine 50-prozentige Schmerzlinderung zu erreichen, da ist drinnen Duloxetin mit 60 oder 100 Milligramm, das Pregabalin, das Lyrica mit 600 Milligramm, mit der Maximaldosis. Und wenn man abrechnet den Placebo-Effekt, ich möchte da gar nicht so ins Detail gehen, bleibt über, dass man in etwa mit Duloxetin etwa bei 30% Erfolg hat, bei 70% keinen Erfolg hat. Und mit Pregabalin bei 23% und bei 77% keinen Erfolg. Das ist aber in allen Guidelines steht es drinnen. Und ein zweites habe ich noch herausgenommen, die postherpetische Neuralgie. Wieder Pregabalin mit 600 Milligramm Erfolg bei 30%, 71% Versagen. Das Kudenza 8%, bei 19%, bei jedem 5% Erfolg, bei allen anderen, bei 4 von 5 Patienten kein Erfolg. Also wir haben jetzt einen Mechanismus, wenn wir draufkommen, ob es neuropathisch oder nozizeptiv ist. Dann gibt es dazu Algorithmen, wie man es behandeln soll. Aber wir haben einen individuellen Patienten und das ist mir wichtig. Es geht darum, wir behandeln Responder und keine Mittelwerte. Und auf das würde ich gerne noch eingehen. Vorher gehe ich ein bisschen auf die Opioide ein und gehe dann weiter auf das ein. Wir haben uns auch, das Ganze gilt natürlich auch für die Opioide. Ich habe die jetzt nicht da, die waren jetzt nicht da dabei, aber Opioide, auch da gibt es relativ wenig Responder und viele, die nicht darauf ansprechen. Und die Opioide sind weltweit ein bisschen in Verruf gekommen. Es hat sich der Umsatz zwischen dem Jahr 2000 und 2010 in vielen Ländern vervielfacht, unter anderem auch in Österreich. Und in Amerika und Australien gibt es jetzt große Bedenken gegen diese Substanzen und es wird von der FDA sind sie sogar schon wieder schwieriger verschreibbar gemacht worden. Und das wollen wir eigentlich verhindern in Österreich. Aber man muss die Opiate auch sinnvoll einsetzen und deswegen haben wir ein Positionspapier verfasst im Jahr 2015, das ist übrigens auf der Homepage der ÖSG, jederzeit abrufbar, also als PDF downloadbar. Was wichtig ist, bei der Wirkung, kein Patient muss Schmerzen haben, davon müssen wir uns verabschieden, das geht nicht. Ich werde Ihnen dann zeigen, wie ich es mache, wie ich mir Ziele setze mit Patienten gemeinsam. Es geht um Schmerzlinderung, es geht um Verbesserung der Funktionalität, es geht um Verbesserung der Lebensqualität. Das sind die Therapieziele. Wir müssen auch schauen, wie schaut es mit den Nebenwirkungen aus. Es hilft ja nichts, wenn ich hoch genug dosiere, der Patient fast keine Schmerzen hat, aber den ganzen Tag eigentlich am Alltag nicht mehr teilnehmen kann, weil er so starke Nebenwirkungen hat. Und wir behandeln immer ältere Patienten, es geht auch um die Polypharmazie und um Wechselwirkungen. Ich möchte ein bisschen auf die Nebenwirkungen eingehen von Opioiden. Man muss ja unterscheiden zwischen zentral vermittelten Nebenwirkungen, dazu gehört bei der Wirkung auch die Analgesie, die hauptsächlich zentral vermittelt ist, aber es gibt Atemdepression, Müdigkeit, Benommenheit, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen, kognitive Beeinträchtigung. Wichtig ist, auf alle zentralen Wirkungen gibt es eine Toleranzentwicklung mit der Zeit. Heute leider auch auf die analgetische Wirkung. Alles, was peripher vermittelt wird, Gastrointestinaltrakt, vor allem die Obstipation, Harnverhalten, da wird es nie eine Toleranz geben. Da muss man immer eine Prophylaxe dagegen durchführen. Die Frage ist, sind es die wichtigsten Nebenwirkungen? Ein wichtiger Punkt ist vor allem, und da ist wieder eine Untersuchung von Andrew Moore dabei, warum brechen Patienten, vor allem bei der Therapie nicht tumorbedingter Schmerzen, Therapien ab mit Opioiden? Es ist hauptsächlich wegen Adverse Events und nicht wegen Lack of Efficacy, heißt das LOE und Adverse Events. Eine andere Studie von der Elio Calso, war früher die Präsidentin der IASP, kommt so etwa zum gleichen Ergebnis. Also wir müssen massiv auf die Nebenwirkungen achten bei den Opioiden, ob es vertragen wird von den Patienten. Es gibt ja in der Zwischenzeit fertige Bögen zum Aufklären von Patienten. Man sollte Patienten vielleicht doch einigermaßen informieren, was sie erwartet unter einer Opioidtherapie, bevor man damit beginnt. Also das sollte mit dem Patienten beschlossen werden, die Therapie. Erstaunlicherweise kommen aber Nebenwirkungen, die wichtig sind, nicht vor. Und die wollte ich Ihnen eigentlich noch näher bringen. Ich gehe da ein bisschen zurück ins 19. Jahrhundert. Erstaunlicherweise, das habe ich dann gefunden von einem, da ist ein Bericht über die Manufakturen von Tee in Assam und der hat dann dort hineingeschrieben, dass da gibt es diese Opiumraucher in Assam. Und was hat das für Folgen, das Opiumrauchen? Es ist so, dass die Frauen weniger Kinder bekommen als in anderen Ländern und die Männer, die schauen eigentlich aus wie Frauen. Wieso ist das so? Also es wurde schon damals festgestellt, dass anscheinend dieses Opiumrauchen auch andere Wirkungen hat. Und auf die möchte ich ganz kurz eingehen. Die werden ganz, ganz wenig beachtet eigentlich. Wir haben ein erhöhtes Frakturrisiko. Das hängt vielleicht ein bisschen zusammen mit der opioidinduzierten Osteoporose, was auch niemandem ein Begriff ist eigentlich, und die endokrinen Veränderungen. Wenn man über Jahre, und das ist ja das Problem, wenn man nicht tumorbedingte Schmerzen mit Opiaten behandelt, nichts, ich bin kein Gegner davon, aber man muss es richtig machen und muss auf gewisse Sachen achten. Aber es ist in der Regel nicht so, dass das zeitlich limitiert ist, wie es 1986 von der WHO beim Tumorschmerz gedacht war. Frakturrisiko von Opioiden, ausgeprägt bei alten Patienten. Besonderes Risiko in der Einstellungsphase und vor allem bei hohen Opioiddosen, über 50 Milligramm Morphinäquivalent. Ursachen, Schwindel, Sedierung, kognitive Beeinträchtigung. Also es ist schon eine heikle Sache, gerade alte Patienten auf Opiate mal einzustellen. Also da gibt es ja den Grundsatz, start low, go slow, also wirklich langsam einstellen. Aber es gilt natürlich nicht nur für Opiate. Wir haben Daten in der Zwischenzeit für Opiate, aber viele Medikamente, auch in der Schmerztherapie, wirken ja zentral. Wir müssen davon ausgehen, dass es auch bei trizyklischen Antidepressiven, oder da weiß man es in der Zwischenzeit auch schon, da gibt es Studien dazu, was wir nicht wissen, ist, wie es mit den Gabapentinoiden ist, mit Lyrica oder mit Neurontin. Von den Untersuchungen, das war eine der ersten, die ist im 2010 erschienen, das sind Patienten, ältere Patienten mit Arthritis, die entweder mit NSAR, COX-7 oder Opioiden behandelt wurden und das ist das Frakturrisiko. Die rote Linie sind die Opioide. Also in der Einstellungsphase, innerhalb der ersten 30 Tage, number needed to harm in dem Fall, 47, also wenn ich 47 Patienten auf Opiate, ältere Patienten einstelle, kann ich mir davon ausgehen, dass sich einer etwas bricht aufgrund der Einstellung auf Opiate. Und besonders häufig ist es die Hüfte, der Humerus, das Becken und der Radius. Und in einem Jahr sind es den number needed to harm überhaupt nur mehr 26. Es scheint auch Unterschiede zu geben bei den Opiaten, offensichtlich Buprenorphin in dieser Untersuchung relativ aktuell im American Journal of Epidemiology. Hat sich herausgestellt, Buprenorphin scheint weniger das Frakturrisiko zu erhöhen als andere Substanzen. Fentanyl kommt da leider nicht vor. Ich habe diese Studie aber nur eigentlich hauptsächlich deswegen genommen, weil da wurde nach Alter ein bisschen differenziert und es ist nicht nur so, dass es die alten Patienten sind, es sind erstaunlicherweise auch die jungen Patienten. Also auch da ist das Frakturrisiko erhöht, 18 bis 60 Jahre, 61 bis 70 und 71 bis 80, da ist es schon besonders hoch. Und es ist auch unterschieden zwischen Männern und Frauen. Und was an dem Ganzen besonders spannend ist, das sind die Anzahl der Verschreibungen. Das ist nicht Wochen, sondern Anzahl der Verschreibungen. Aber was besonders auffällt, ist, dass es das Frakturrisiko mit der Zeit zurückgeht und speziell bei den Männern dann plötzlich wieder ansteigt. Und das ist schwer zu erklären eigentlich. Das ist etwa nach einem Jahr, über 100 Verschreibungen. Aber da scheint sich dann auch die Wirkung auf den Hormonhaushalt bemerkbar zu machen und der Hormonhaushalt führt wieder zur Osteoporose, vor allem bei den Männern. Es entsteht nämlich durch die Gabe von Opiat, entsteht auch Opiat, das heißt Opioid-Induced Androgen Deficiency. Das ist wenig bekannt, es gibt da diese Thalamus-Hypophysen-Gonaden-Achse. Und überall dort greifen die Opiate ein, sie wirken hemmend. Und es führt dazu, dass deutlich weniger Testosteron gebildet wird. Und wenn das Testosteron gebildet wird, dann wird es rascher abgebaut durch die Opiate. Und das ist, glaube ich, wenig bekannt. Und das, unter chronischen Opioidtherapie bei 90% der Patienten tritt es auf. Also man sollte auch mit den Patienten darüber reden. Wir wissen das jetzt besonders gut aus dem Substitutionsprogramm. Massiv bei Heroinabhängigen, bei Methadonsubstituierten, aber auch bei chronischen Schmerzpatienten unter oraler Opioidtherapie. Und Männer sind natürlich mit dem Testosteron stärker betroffen als Frauen. Was hat das für Folgen, dieser Hypogonadismus? Bei den Männern, was ihnen am ehesten auffällt, ist die erektile Dysfunktion. Gynäkomastie, ich habe einen Patienten, aber ich wollte ihn nicht fotografieren, der seit Jahren hohe Dosen von Opiaten nimmt. Bei den Frauen kommt es zu Menstruationsstörungen, die Brustgröße wird kleiner, aber ganz wichtig, was beide betrifft, es kommt zu Angst und Depressionen, Libidoverlust, Müdigkeit, Erschöpfung und durch diese Beeinträchtigung des Testosteronspiegels wird die Schmerzempfindlichkeit erhöht. Man hat nachweisen können, Patienten unter Opiattherapie, wo die Wirkung nachgelassen hat, wenn die dann einen erniedrigten Testosteronspiegel hat und man substituiert den Testosteronspiegel, wird die Wirkung der Opiate wieder besser. Also das geht in beide Richtungen. Und es führt zu Osteopenie und Osteoporose. Osteoporose, die Ursache ist eben dieser Hypogonadismus. Es kommt aber auch zu einer verminderten Freisetzung von DHE aus der Nebenniere. Und die Osteoblasten haben Mu-Rezeptoren und die werden auch gehemmt, die Osteoblasten. Also sie werden direkt durch die Opiate gehemmt. Und es werden sehr viele Patienten eigentlich mit Osteoporose auf Opiate eingestellt. Das ist die Frage, wie sinnvoll das Ganze ist. Zur WHO Stufe 3. Nicht nur wir haben uns bemüht um die Opiate, sondern auch die Deutschen. Die haben Leitlinien gemacht, LONS. Das ist Langzeit-Opiat-Therapie bei nicht-tumorbedingten Schmerzen, S3, da stand 9 2014. Da steht auch drinnen, die partizipative Entscheidungsfindung, das habe ich gemeint, man sollte Patienten wirklich aufklären, was man mit ihnen vorhat, wenn man sie auf Opiate einstellt. Also Nutzen und Schaden und das im Vergleich zu anderen Therapieoptionen. Opiate können nie eine Monotherapie sein, so ist es teilweise in der Kronenzeitung gestanden. Kein Patient muss Schmerzen, man braucht nur ein Pflaster aufpicken und dann ist alles gut. Also das funktioniert ganz sicher nicht. Man kann Opiate sehr wohl bei diesen Patienten einsetzen oder man soll sie auch einsetzen, aber nur dafür, damit sie andere Therapieoptionen durchführen können. Bewegungstherapie zum Beispiel, wird Ihnen vielleicht der Dozent Engelke mehr darüber dann erzählen. Und man sollte Therapieziele definieren, individuell und realistisch. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Der Einnahme nach festem Zeitplan, die Titration mit niedriger Dosis beginnen ist so und so klar. Und dann geht es um Responder. Was ist ein Responder? Der Responder ist der, der ein Therapieziel, das man vorher formulieren muss, erreicht in einer vernünftigen Dosierung und das Ganze bei akzeptablen Nebenwirkungen. Das ist ein Responder und die sind die, auf die wir eigentlich herausfinden müssen. Und wenn der Patient kein Responder ist, muss man auch die Konsequenzen ziehen. Dann kriegt er ein anderes Präparat und es hilft nichts, dann, es hat immer geheißen, man muss es nur hoch genug dosieren, die Opiate. Das stimmt nicht, das geht nicht. Wenn ein Patient mit, weiß ich nicht, 60 Milligramm Morphinäquivalent oder halt mit, das sind dann 2x4 Milligramm Hydal, überhaupt keine Wirkung hat, dann würde ich nicht meinen, dass es sinnvoll ist, weiter zu steigern. Wir sehen immer wieder Patienten, die kommen mit 3x24 Milligramm Hydal oder noch irreren Dosen. Und wenn man es dann genau befragt, sie sagen, es ist nie besser geworden. Es ist immer nur gesteigert worden. Langzeittherapie, über 3 Monate nur bei Respondern. Natürlich sollte man immer die Therapie überwachen und dazu gehört eben zum Beispiel auch Patienten einmal zu fragen, wie schaut es mit Libido aus, vor allem bei den Männern natürlich. Das ist vielleicht auch keine uninteressante Untersuchung, was macht der chronische Schmerz mit Patienten? Das ist der SF36 und die obere Kurve, die Sie da sehen, die blaue Kurve, ist die deutsche Normalbevölkerung. Und wir haben im Wilhelminenspital alle Patienten das ausfüllen lassen und ein Kollege in Deutschland hat das auch machen lassen, der Herr Müller-Schwefe, kommt dann noch einmal vor in meinem letzten Vortrag dann am Schluss. Und erstaunlicherweise, es ist absolut deckungsgleich, die Kurven. Also die Patienten sind massivst in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Und das ist unser Ziel, die Lebensqualität zu verbessern bei diesen Patienten. Es ist nicht die Schmerzfreiheit. Und wir haben es dann noch differenziert nach neuropathischen und nozizeptiven Schmerzen. Die mit neuropathischen Schmerzen waren mehr beeinträchtigt als die mit nozizeptiven Schmerzen. Also Bedeutung für die Praxis. Schmerzfreiheit werden wir nicht erreichen. Bei vielen chronischen Schmerzpatienten wird das nicht möglich sein. Bei den schwer chronifizierten Patienten ist die Therapie eher palliativ als kurativ. Das sollte uns vielleicht bekannt sein. Oder, wir sollten Therapieziele festlegen, gemeinsam mit dem Patienten. Natürlich, die Schmerzlinderung ist Voraussetzung, dass besser wird. Das ist gar keine Frage. Aber es geht um die Aktivität. Was will der Patient vielleicht wieder können? Das ist auch wichtig. die Quality of Life und der Schlaf. Schlaf ist ein ganz wichtiger Punkt bei den Schmerzpatienten. Was ich Ihnen empfehlen kann, leider vertreibt es die Firma Grünenthal in Österreich sehr wenig, die Change Pain Skala. Das ist eine Schmerzskala mit zwei Skalen drauf. Der Patient sagt, wo sein Schmerz momentan liegt, das ist da oben irgendwo, halt, das wollte ich jetzt nicht. Ha, sehr gut. Und dann, wenn ich ihm einmal beigebracht habe, dass er nicht schmerzfrei wird, dann reden wir darüber, wo wollen wir hin. Dann frage ich ihn, mit welcher Schmerzstärke glauben Sie, wird Ihre Lebensqualität besser, werden Sie mehr machen können? Und die meisten stellen dann das irgendwo so bei 3-4 ein. Sie akzeptieren es übrigens sehr schnell, auch wenn Sie in einer Schmerzambulanz sind. Sie wissen, Sie haben jahrelang Erfahrung, es wird nicht, Schmerzfreiheit werden Sie nicht erreichen. Und das Schöne daran ist, dass dann auch solche Sachen vorkommen, dass Patienten zu einer Kontrolle kommen und zu mir kommen und sagen, Herr Doktor, wir haben unser Ziel erreicht. Das habe ich vorher nie gehört, wie das Ziel null war. Und das ist für einen Behandler auch was sehr Positives. Also setzen Sie sich Ziele mit dem Patienten. Also ich glaube, das drückt es wohl am besten aus, dass der Patient entscheidet, wo wir hinwollen. Und das sollte man gemeinsam dann auch erreichen mit dem Patienten. Also die Bedeutung für die Praxis, Sie werden mit keinem einzelnen Medikament für alle Patienten eine Lösung finden oder immer nur für einen kleinen Teil der Patienten. Wenn ein Medikament nicht funktioniert, Sie haben viele Möglichkeiten. Leider ist vieles in Österreich eingeschränkt, vor allem von den neueren Substanzen. Wir können genau sagen, die Reihenfolge, ich meine, es gibt so Hinweise, wir können jetzt gerade bei den neuropathischen Schmerzen durch diese quantitative sensorische Testung, da gibt es anscheinend verschiedenste Ursachen für neuropathische Schmerzen, welche Fasern geschädigt sind, da kann man ein bisschen was voraussagen, aber sonst ist es meistens Trial and Error. Aber das Versagen oder der Erfolg, das kann innerhalb von 2 bis 4 Wochen erkannt werden. Aber das muss man auch machen. Man muss mit dem Patienten besprechen, um wie viel ist besser geworden, vertragen Sie das Medikament? Sollen wir weitermachen mit diesem Medikament? Das muss aber mit dem Patienten auch wirklich wegen der Compliance vorher schon besprochen werden, dass das lang dauert, dass das nicht von einem Tag auf den anderen geht. Patienten erwarten, sie kommen, kriegen irgendein Medikament und alles wird gut. Ein früher Response ist besonders gut, das wirkt dann auch gut. Und wenn jemand ein Responder ist, dann kann man auch damit rechnen, dass er langfristig ein Responder ist, dass das lange Zeit gut funktioniert. Ja, zusammenfassend vielleicht, es ist wichtig natürlich, dass wir wissen, welchen Schmerz wir behandeln, wenn wir medikamentös behandeln. Ursächliche Therapie ist immer notwendig, da wird vielleicht auch der Herr Dozent Engelke bei dem Bewegungsapparat mehr darauf eingehen. Die Quality of Life steht weit über die Schmerzskala. Viele Patienten sind mit einem Schmerz von 5-6 vielleicht auch zufrieden. Da gibt es nicht irgendwelche Grenzen, sondern der Patient definiert, wo wir hinwollen. Wir brauchen wirklich realistische Therapieziele und die richtigen Therapieziele. Und es geht sicher um eine multimodale Therapie. Es war jetzt mein Thema die Analgetika, aber die Analgetika sind ein kleiner Teil der Therapie. Wir können uns vielleicht nicht jeden Patienten bieten momentan in Österreich, das wird dann auch das Thema meines letzten Vortrages sein. Wir bräuchten viel, viel mehr Einrichtungen, um Patienten vernünftig therapieren zu können. Es geht um Physiotherapie, es geht um Entspannungstherapie, es geht um psychologische Therapieansätze. Manche Patienten brauchen eine soziale Betreuung, weil viele chronische Schmerzpatienten auch ihre Arbeit verloren haben, auch im Privatleben ihre Probleme haben. Ja. Das wäre vielleicht die Zusammenfassung. Vielleicht, damit möchte ich ein bisschen Werbung für einen Kurs machen. Es gibt ein Schmerzdiplom, das ich auch ein bisschen in Frage stellen werde bei meinem letzten Vortrag. Aber eine gute Ausbildung in Richtung Schmerztherapie ist natürlich sehr wünschenswert. Und das danke ich Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Applaus